bin jetzt hier verbunden mit Christian Bussau von Greenpeace, Experte für Öl- und Meeresbiologe. Hallo, Herr Bussau.
Ja, guten Tag.
Am 20. April ereignete sich im Golf von Mexiko ein Unfall. Deepwater Horizon versank. Der Unfall entwickelte sich in der Folge daraufhin zur größten Ölkatastrophe der USA. Herr Bussau, was passiert hier im Golf von Mexiko?
Wir haben ein Leck in 1500 Meter Tiefe. Und es tritt aus diesem Leck eine Menge von schätzungsweise 1000 bis 2000 Tonnen Öl pro Tag aus. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass bislang schon eine Menge von rund, ja, 70.000, vielleicht 100.000 Tonnen Öl ausgetreten ist. Und das wird mit jedem Tag schlimmer. Das heißt, wir haben schon jetzt eine sehr, sehr große Verschmutzung der Meeresumwelt dort und vor allen Dingen auch der Küsten. Über 250 Kilometer Küstenabschnitte sind schon stark mit Öl verschmutzt. Wir müssen davon ausgehen, dass eine riesige Fläche im Meer verschmutzt ist mit Öl. Das heißt, der Tiefseeboden wird beeinträchtigt sein. Im Wasser schwimmt Öl und wir haben einen riesigen Ölteppich. Das heißt, die Situation kann im Moment nicht schlimmer sein.
Was heißt es denn überhaupt für die Umwelt? Was heißt es für Menschen? Was heißt es für Mensch und Tier?
Also wenn wir uns einmal die Auswirkungen angucken, dann denke ich, da muss man sich zuerst einmal klar machen, dass wir natürlich eine große Schädigung in der Tiefsee haben. Welche Tiere dort leben, ist bislang ja unbekannt. Die ist ja noch gar nicht richtig erforscht, die Tiefsee. Und wir werden hier schon einen großen Schaden haben. Das schlimmste Drama spielt sich wohl im freien Wasserkörper ab, das heißt in der Freiwasserzone. Dort lebt der Planktongürtel und wir werden ein Massensterben von kleinen Krebsen, von kleinen Fischen, von Algen, von Larvenformen, von Meerestieren haben. Dort lebt ja auch zum Beispiel der riesige Fisch, der Walhai, der größte Fisch, der auf der Welt lebt. Das ist ein Fisch, der lebt von Plankton, der filtriert das Wasser. Und wenn so ein Tier hier in diesem öligen Wasser schwimmt, verdreckte Nahrung aufnimmt, dann geht das Tier jämmerlich zugrunde. Da leben Meeresschildkröten, die das Öl mit Nahrung verwechseln, dort reinbeißen. Die Augen der Meeresschildkröten verätzen, verkleben, die Tiere kriegen keine Luft mehr. Dort leben auch Wale, der Blauwal lebt dort, der Finnwal, der Buckelwal, Thunfische kommen dort fort. Das heißt, die Meerestiere werden sehr stark gefährdet sein. Auf der Wasseroberfläche haben wir einen riesigen Ölteppich, der mehrere hundert Kilometer lang ist und mehrere hundert Kilometer breit ist. Dort sind zahlreiche Meeresvögel bedroht. Wir haben sehr viele Pelikane dort, die dort leben. Wir haben den rosa Löffler dort. Wir haben viele möwenartige Vögel dort, die dort leben. Das heißt, alle diese Tiere sind gefährdet und schon jetzt sind mehrere hundert tote Vögel geborgen worden. Allerdings muss jedem klar sein, höchstwahrscheinlich sind schon Tausende von Vögeln gestorben, nur die sind nicht angeschwemmt worden an die Küsten. Dann ist es so, wir haben in der Küstenzone die Verschmutzung der Feuchtwiesen dort, der Schilfgürtel dort, der Mangrovenwälder. Und wenn jetzt hier in diese Sumpflandschaften Öl reinkommt, dann kann ich das Öl auch gar nicht richtig abbergen. Dort wird also viel Öl reingetragen und dort längere Zeit bleiben. Was das für Schädigungen bei den Schlangen, bei den Eidechsen, bei den Krokodilen, bei den kleinen Vögeln und Säugetieren dort auslöst, ist vollkommen unklar. Auch hier muss man sich auf große Schäden in der Natur einstellen. Besonders schlimm sind die Mangrovenwälder höchstwahrscheinlich gefährdet, denn wenn so ein Mangrovenwald abstirbt, dann dauert es natürlich viele Jahre, bis so ein Mangrovenlebensraum sich wieder gebildet hat und wieder gewachsen ist.
Was kann man denn da überhaupt tun? Die Ölgesellschaft, der British Petroleum, hat versucht, hier mit Chemikalien den Ölteppich aufzulösen.
Die Chemikalien sind selbstgiftig und man muss sich klar machen, dass das so ein bisschen die Frage ist zwischen Pest und Cholera. Auf der einen Seite führen die Chemikalien tatsächlich dazu, dass der große zusammenhängende Ölteppich aufgelöst wird in kleinere Öltröpfchen. Die kleben dann nicht mehr so und man schützt mit diesem Chemikalieneinsatz die Küsten besser. Man schützt auch die Meeresvögel auf der Wasseroberfläche besser, aber man gefährdet zusätzlich die Meerestiere, denn diese Chemikalien sind giftig. Hier wird ja Corexit eingesetzt, ein Dispersionsmittel, eine Detergenz, die sehr giftig ist, so giftig, dass die US-Regierung BP aufgefordert hat, weniger giftige Mittel einzusetzen. Also ich halte diesen Chemikalieneinsatz für sehr, sehr bedenklich und hätte mich auch dagegen ausgesprochen.
Wie lange wird denn nach der Ölkatastrophe, beziehungsweise wir sind ja eigentlich mittendrin, wie lange wird es noch dauern, bis man die Ölkatastrophe irgendwann, also die Folgen der Ölkatastrophe hier abgebaut haben kann?
Also im Moment ist ja unklar, wie lange das Leck noch offen bleibt. Und insofern ist unklar, wie groß der Schaden tatsächlich letztendlich wird. Er kann sehr, sehr groß werden. Und man kann im Moment langfristige Schädigungen nicht ausschließen. Das heißt, man muss im Moment davon ausgehen, dass einige Schädigungen auch in 3, 4 oder 5 Jahren noch dort feststellbar sind. Das muss nicht so sein, aber man kann das im Moment nicht ausschließen.
Wie sieht es denn eigentlich bei uns aus? Ich meine, British Petroleum, die arbeiten ja nicht nur im Golf von Mexiko.
Wir haben auch in der Nordsee 400 Öl- und Gasplattformen stehen. BP betreibt Plattformen in der Nordsee und BP hat auch westlich der Shetlandinseln 2 Förderprojekte in großen Meerestiefen laufen. Das sind die sogenannten Förderschiffe Foyneven und Schihelien. Dort wird westlich der Shetlandinseln in 400 Meter Wassertiefe Öl gefördert von BP mit einer Technik, die man durchaus vergleichen kann, wie sie auch im Golf von Mexiko eingesetzt wird. Und man muss leider sagen, so ein großes Ölunglück ist auch für die europäischen Küsten nicht auszuschließen und ein großer, schwerer Ölunfall kann auch in der Nordsee passieren. Da sind ja auch in der Vergangenheit schon schlimme Unfälle passiert. 1988 explodierte die Plattform Piper Alpha vor der schottischen Nordseeküste. Damals kamen 167 Menschen ums Leben. 1977 explodierte die Ekofisk-Plattform in der Mitte der Nordsee. Damals traten 23.000 Tonnen Öl aus und verschmutzten die Nordsee. Wir haben 2007 vor der norwegischen Küste einen schweren Ölunfall gehabt. Da trat bei der Stadfjord A-Plattform eine Menge von 4.000 Tonnen Öl aus. Also insofern muss man sagen, es gab in der Nordsee schon sehr, sehr schlimme Unfälle und man kann auch für die Zukunft leider schwere Unfälle in der Nordsee nicht ausschließen.
Was wird hier unternommen, um die Nordsee sicherer zu machen? Meistens wird hier erst was getan, wenn was passiert ist. Jetzt ist im Golf von Mexiko was passiert. Wird hier in Europa darauf reagiert?
Also ich denke schon, dass man jetzt weltweit darüber nachdenken wird, ob die Kontrollen der Öl- und Gasplattformen ausreichen, ob die Sicherheitsstandards ausreichen. Und ich denke, dass es jetzt nach diesem Unfall, beziehungsweise noch ist der Unfall ja nicht vorbei, aber nach diesem Unfall muss es dazu kommen, dass man hier genau überprüft, ob die Regelungen ausreichen, ob die Standards ausreichen. Und es muss auch die Frage nach diesem Unfall gestellt werden, ist es überhaupt sinnvoll, im Moment den Ölkonzernen Lizenzen für die Förderung von Öl und Gas in der Tiefsee zu erteilen. Denn dieser Unfall zeigt ja, man ist technisch noch nicht so weit, man hat das noch nicht im Griff. BP ist jetzt ja vollkommen überfordert bei der Bekämpfung dieses Unfalls. Und deswegen dürfen eigentlich Lizenzen für die Förderung von Öl und Gas in der Tiefsee im Moment gar nicht vergeben werden.
So, Christian Bussau von Greenpeace Deutschland. Ich danke mal für dieses Gespräch.